Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück, Formel 1 Fans, zu einer neuen Folge zum Formula Nerd Formel 1 Fan Podcast. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder zu hören sind. Es gab eine kleine Pause zum Österreich Grand Prix und sind jetzt nach Großbritannien wieder am Start. Der Grund war relativ einfach, aufgrund meines Urlaubs in Bosnien hatten wir einfach keine Möglichkeit gefunden aufzunehmen und ja, dadurch, dass es natürlich wieder ein Doubleheader war, war weniger Zeit und man konnte nicht wirklich aufnehmen und deswegen trotzdem unsere Standardfrage erstmal, Marc, erstmal, wie hast du Großbritannien verfolgt?
Ja, Großbritannien einfach ganz langweilig live sozusagen am Bildschirm. Die Zeiten sind ja zum Glück in europäischen Zeitzonen gewesen, von daher ließ sich das alles ganz gut mitverfolgen, sowohl die Sprint-Qualifying-Rennen war alles zu angenehmen Zeiten, sage ich mal. Aber hast du es denn geschafft im Urlaub?
Ja, das war leicht problematisch. Zwar ist wohl auf dem bosnischen Sender, so ein Pay-TV-Sender Arena TV, der ja dann auch in Bars läuft, wurde öfters mal angekündigt, dass da Formel 1 läuft. Zu den Zeiten, wo die Sessions waren, hatten wir allerdings nicht wirklich die Möglichkeit, wo zu sein, wo wir gucken können. Dann Sky ging nicht, da es kein EU-Ausland ist. Und also Probleme. Und ich hatte dich ja auch noch gefragt, ob du vielleicht noch eine Möglichkeit hast mit deinem F1-TV-Account, ne? Allerdings ist der ja auch begrenzt auf Zugänge, die eingeloggt sind. Ja, und deswegen war die Formel 1 relativ fern von Bosnien und von Sarajevo. Allerdings hat die Stadt Sarajevo doch einen kleinen, sehr interessanten Formel 1-Bezug, den ich hier mal zum Besten geben möchte. Und zwar sind wir völlig ohne die Kenntnis natürlich im Urlaub gewesen und am letzten Tag auf dem Weg zum Flughafen sind wir doch über eine Straße gefahren, die Michael Schumacher hieß. Ja, und da dachte ich mir natürlich, das kann ja jetzt eigentlich kein Zufall sein. Da muss ja der Michael Schumacher natürlich gemeint sein und ist auch eine ganz klare Geschichte, die mit Michael Schumacher zu tun hat. Und zwar wurde Schumi in 2014 zum Ehrenbürger des Kantons Sarajevo ernannt und das hat damit zu tun, dass Michael Schumacher nach dem Balkankrieg in den 90ern besonders in den Jahren 96 und 97 die Kriegsopfer unterstützt hat, teilweise auch finanziell aus eigener Tasche, hat dann auch viel für Kinder gemacht, die eben auch Verletzungen im Krieg erlitten haben und ja, war auch persönlich öfters vor Ort. Gibt's auf YouTube auch tatsächlich ein paar Videos über seine Ankunft damals. Und ja, dementsprechend wurde er zum Ehrenbürger von Sarajevo ernannt und es gibt auch ein großes Gemälde von Schumacher, welches im Jahr 2022 erst angefertigt wurde, auch im Rahmen dessen, dass die Straße nach ihm benannt wurde. Und ja, sehr, sehr coole Sache. Das riesige Gemälde haben wir leider nicht gesehen, weil wir es eben nicht wussten, ne, und dann eben schon Abreise war. Ja, das ist natürlich ein Grund, da irgendwann nochmal Urlaub zu machen, weil ich es auch grundsätzlich sehr, sehr empfehlen kann. Ja, aber wenn einem da so dieser Formel-1-Bezug einem nochmal begegnet, ist das nochmal hat man nochmal einen anderen Blickwinkel drauf. Und ich weiß auch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass viele Schumi-Fans das auch noch nicht unbedingt gewusst haben.
Und ja, ich wusste es nicht. Ja. Also für mich war das jetzt auch neu, muss ich zugeben.
Und ja, deswegen, ne, egal wo du auf der Welt bist, irgendwie der Name Michael Schumacher hat doch eine sehr, sehr große Bedeutung. Ja, und das, glaube ich, zeigt auch, was er einfach für ein Mensch war. Und gerade, dass das auch so, ja, überhaupt relativ unbekannt ist, zeigt ja eigentlich, wie bescheiden er damit umgegangen ist. Ich glaube, das Ganze kam auch wirklich erst raus von offizieller Seite auf seiner Homepage, wo eben das war mit der Ehrenbürgerschaft. Das ist natürlich schon eine erwähnenswerte Sache. Ne? Also von daher sehr, sehr schön das Ganze. Freut uns als Deutsche und auch als Schumi-Fans natürlich sehr. Und ja, also das war natürlich nochmal so eine witzige Story, die wir da erlebt haben bezüglich der Formel 1. Und bevor wir auch das Rennwochenende von Großbritannien besprechen, müssen wir natürlich euch auch noch Österreich etwas nachliefern. Das wird in diesem Kapitel noch geschehen. Wer nur Lust auf Großbritannien hat, kann direkt ins nächste Kapitel skippen. Ne? Aber wir halten es auch ganz kurz. Für Österreich haben wir unsere Awards parat, damit wir auch eine entsprechende Auswertung am Saisonende machen können. Und ja, gehen wir auch direkt rein in die Platin Awards für das Österreich-Rennwochenende. Und ja, also ich mach's persönlich erstmal kurz für meine Wahl, weil Österreich ja auch so ein bisschen die Frage war, wie sieht's aus bei George Russell, hatte vor Österreich ein paar Schwächen gezeigt, natürlich auch Pech gehabt teilweise, aber für ihn gab's natürlich auch einiges aufzuholen, auch was Punkte angeht oder auch mal ein Statement zu setzen. Ja, und deswegen George Russell, erster im Qualifying, Rennen gewonnen, wichtige Punkte, zum Rennen komme ich gleich noch ein bisschen, aber für mich ein Punkt auch, was die Wahl am Ende entschieden hat, diese Szene in Q3, Max hatte den Unfall, ne, im dritten Sektor und es war Single Yellow angezeigt, viele dachten eben auch, dass es Double Yellow war. Und dadurch, dass eben Single Yellow war, hat Russell seine Zeit im dritten Sektor auch verlangsamt. Allerdings so, dass er trotzdem die schnellste Runde der Session fahren konnte. Und ja, gab natürlich auch ein paar Stimmen, wäre es nicht sicher gewesen. Ne? Ich meine, Max war da im Kiesbett. Sehr gefährlich, ja. Das Ganze. Ne? Also ich bin so ein bisschen der Meinung, gerade auch, weil zum Beispiel Antonelli ja von Double Yellow ausgegangen ist und entsprechend verlangsamt hat, dass George da so ein bisschen eine Art Lücke ausgenutzt hat, ne, zu seinen Gunsten. Aber es ist ein kluger Move in dem Sinne. Er hat dadurch die Pole, was ja nochmal beeindruckender ist, weil er ja trotzdem verlangsamt hat, zumindest nicht seinen schnellsten Sektor gefahren hat natürlich dann. Aber ja, so ein kleiner Kniff und für mich so ein bisschen das Comeback-Zeichen von George Russell an dem Wochenende, dass er einfach so eine Art Lücke ausnutzt, wo man bei vielen natürlich gesagt hätte, ach, wie geil, wie schlau, ne, und nur weil Russell da so ein bisschen, ja, nicht der beliebteste Fahrer ist, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Kritik für bekommt, aber ich fand's aus meiner Sicht einfach schlau und eben im Rahmen der Regeln.
Ja, also genau, das ist, glaube ich, das andere Problem, also ihm kann man da wirklich wenig Vorwurf machen, weil er hat halt nach den Regeln oder ist nach den Regeln gefahren, aber ja, man muss schon ehrlich sein, die Regeln sind
ob da halt diese irgendwie Regel sinnvoll ist.
Genau, ne? Richtig.
Das ist natürlich eine andere Geschichte, weil ich bin auch so ein bisschen der Meinung, wo ein Unfall ist, hast du mehr als nur ein bisschen so verlangsamen und nicht deinen persönlich schnellsten Sektor zu fahren, ne?
Auf weil jeden Fall.
Die Gefahr also, einfach zu groß ist.
Ja. Und das, also ist halt auch so ein bisschen, er muss halt liften, also halt vom Gas gehen. Aber also ich habe mir dann auch wirklich die Daten mal angeschaut. Er geht wirklich, also
ja, das war
er geht vom Gas, aber er verlangsamt nicht wirklich. Mhm. Also er geht halt einfach nur eine halbe Sekunde vorm Bremsen vom Gas. Also ja, also deswegen hat er auch gar nicht viel Zeit auf seinen schnellsten Sektor da verloren. Ich meine, klar, es ist clever gemacht und er kann halt sagen, er hat geliftet so, weil nur das steht in den Regeln bei Single Yellow. Aber es ist, also, so ist die Regel eigentlich nicht gedacht. Ich sag auch, also wie gesagt, George Russell hat das clever gemacht, er hat die Regeln ausgenutzt. Ich sag aber auch, manche andere Fahrer hätten oder haben in der Vergangenheit für genau das Gleiche auch schon Strafen bekommen. Mhm. Ist natürlich dann immer abhängig, wer da die Rennstewards sind an dem Wochenende. Das wechselt ja immer. Aber ja, also es war auf jeden Fall.
Ich meine, wäre Double Yellow gewesen, hätte sich die Frage gar nicht gestellt, ne?
Genau, richtig, ja. Genau. Das ist halt das Ding. Also entweder du musst halt in den Regeln für eine Single Yellow ein bisschen was Handfesteres mal einführen, so, dass du dann halt sagen kannst, hey, ein Bruchteil von einer Sekunde ganz kurz liften vor deinem Bremspunkt. Also ich glaube, er hat also ein Zehntel oder so dadurch nur verloren. Und das ist halt, also das macht's ja null sicherer, was da passiert. Auf keinen. Ja, und darum sollte es ja gehen, so. Also entweder man muss bei einer Single Yellow da irgendwie mal in den Regeln mehr schreiben oder man muss halt einfach immer Double Yellows sofort rausholen, wenn da ein Auto noch im Kiesbett steckt. Mhm. Gerade in so einer Stelle, wo wenn George Russell abfliegt, er halt genau da auch
richtig
abfliegt. Ja. So, ne? Also, so, und Max Verstappen ist, glaube ich, auch schon am Aussteigen gewesen. Also, schwierig. Und ja, gut, aber ich meine, es waren keine Double Yellow und es ist halt in Regeln nicht mehr vorgeschrieben und von daher hat George Russell auch nicht gegen die Regeln verstoßen, hat keine Strafe bekommen und war dann auch verdient auf Pole. So, so muss man das halt sehen. So, ne? Das, da ist der Ball quasi liegt da bei der FIA. Das,
richtig,
ja. Dass die halt was machen müssen. Und auch sein, ich habe mir auch mal das Teamradio angeschaut, weil dann könnte man ja sagen, ja gut, dann hat Russell vielleicht einfach den besseren Race-Engineer gehabt oder so. Russell und Antonelli haben 1:1 die gleiche Nachricht bekommen. Mhm. Die haben beide Yellow, 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 Yellow. Und gut, das ist natürlich jetzt, kann man natürlich sagen, okay, okay, hat Antonelli das vielleicht dann als Double Yellow so, ne? Mhm. Weil Bono ihm gesagt hat, Yellow, 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 Yellow. Aber Russell hat genau von seinem Race Engineer genau die gleiche Nachricht bekommen, so. Und Russell hat halt auf diesen Bildschirm geguckt und da war es ein Single Yellow und deswegen wusste er Bescheid und Antonelli ist halt einfach von der Double Yellow ausgegangen. Und ja, das ist dann vielleicht auch der Erfahrungsunterschied so bei Russell, ne? Der Antonelli ist ja noch relativ frisch in der Formel 1 und sowas. Aber ja, das ist dann ja einfach, da hat Russell dann im Zweifel schneller geschaltet mit den gleichen Informationen und ja, hat das Ding dann auf Pole gesetzt und das war dann auch maßgeblich für den Sieg.
Ja, deswegen. Und zu Russell noch kurz zum Rennen. Deswegen hat mir diese Sache die Entscheidung dann leichter gemacht im Qualifying. Im Rennen selbst, ich meine, hat gewonnen, brauchen wir nicht diskutieren. Trotzdem muss ich sagen, im Rennen so vom reinen Speed her war Antonelli schon der Schnellere. Ja. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber am Ende zählt das Ergebnis und er hat sich eben diese Startposition eben auch durch diesen Move möglich gemacht. Ne?
Eben.
Und von daher, ja, verdienter Award für George Russell meiner Meinung nach. Na, und deswegen, für den WM-Kampf ist es natürlich spannend oder besser, je nachdem, wie man das Ganze eben sieht.
Yes, das stimmt. Und ja, wer meiner Meinung nach auch dann im Rennen den bisschen besseren Speed tatsächlich auf der Strecke hatte, führt mich auch zu meinem Platinum-Board. Denn für mich ist Max Verstappen.
Mhm.
Der hat irgendwie ja seine Red Bull Ring Superkräfte aktiviert, ich weiß es nicht. Also der hat da eine Pace an den Tag gelegt, die habe ich nicht kommen sehen, gerade auch im Qualifying. Ja, mit dem, also haben wir eben gerade schon drüber geredet, der ist halt ausgeschieden, war trotzdem noch auf der 5 dann am Ende, weil er schon eine Runde hatte. Aber halt auch nicht selbst verschuldet, also der Heckflügel hat da nicht ganz geschlossen, aber da werden wir bei Großbritannien auch noch drauf kommen. Aber ja, deswegen, im Rennen hat er einfach Pace und wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre, gut, Antonelli hätte wahrscheinlich auf Max dann genug aufgeholt gehabt, um anzugreifen, aber Max vielleicht auch auf George, das wäre sehr, sehr spannend gewesen.
Ja.
Aber gut, das Rennen ist halt irgendwann rum und es hat nicht gereicht, aber trotzdem finde ich den zweiten Platz erwähnenswert und die Pace sehr stark, gerade im aktuellen Red Bull. Und deswegen ist für mich Max Verstappen der Platin Award.
Ja, absolut, Max starke Leistung und bei Max kann ich mich gerade noch sehr an die Duelle mit Lewis Hamilton erinnern.
Ja, stimmt, ja, das auch noch.
Das war wieder ein geiler Fight und da hat man dann schon gesehen, besonders im zweiten Sektor, wo Max diesen Move macht, das war schon wirklich extrem stark.
Ja.
Und ja, von daher kann ich das auch nachvollziehen und beim Platin Award sind wir beide uns einig.
Beim Fluppen meinst du?
Bei den Fluppen? Eieiei. Ich wusste, was kommt, und da Platin zu erwähnen, ist dann doch äußerst selten. Ja, nämlich die Fluppe des Rennwochenendes von Österreich hat das Team Cadillac, die, ja, nach 2 und 4 Runden ausgefallen sind. Valtteri Bottas in Runde 2 und Sergio Perez in Runde 4 und beide mit demselben Defekt.
Ja, war einfach zu warm für die Cadillacs, blöd gesagt. die European Heatwave war dann zu viel für die für die Autos. Bei beiden, ja, die bremsen das Problem, dass die einfach überhitzt sind. Und also es hatten auch andere Teams damit zu kämpfen. So, ich glaube, Liam Lawson hatte auch, oder war es Lindblad, ich weiß gar nicht, den ersten Runden auch irgendwie gesagt, dass er Rauch und Feuer sieht an den Bremsen. Und ja, aber ist halt, also bei Cadillac, dass das dann so früh im Rennen, also ich meine, 2 und 4 Runden, das ist jetzt echt keine Distanz, ne? Das zeigt halt einfach, dass die Autos in dem, ja, in dem, in der Umgebung, in der heißen Umgebung in Österreich, dünne Luft auch noch so weit oben, dass die Autos da halt einfach nicht funktionieren, so. Und das ist schon sehr ernüchternd. Wir hatten ja sonst auch immer mal wieder positive Worte, gerade auch im Vergleich mit Aston Martin. Ja. Aber ja, Österreich war da echt gar nichts und das ist was schon kritisch werden könnte. Also wer weiß, wenn es in Mexiko heiß wird, auch hochgelegen, auch dünne Luft keine Ahnung, in Großbritannien lief es ja dann besser, aber also auf jeden Fall kein gutes Zeichen, aber ich denke mal, das werden die schon in den Griff bekommen.
Ja, ich sag mal so, sie müssen es in den Griff bekommen, weil wenn man jetzt jeden Grand Prix mit den ähnlichen klimatischen Bedingungen abschreiben muss, wäre das auch nicht sonderlich nützlich, glaube ich, für Cadillac. Na, zumal Aston ja auch diesen einen WM-Punkt hat durch Alonso. Ja, deswegen, ja. Und Aston ist nun mal Cadillacs Maßstab. Von daher.
Ja. Aktuell, ja, ist das auf jeden Fall.
Ich glaube, hätte man das vor der Saison gesagt, vor den Tests, hätte man gesagt, wow, dann fährt Cadillac ja eine solide Saison. Ja, aber so ist man trotzdem noch das Anfängerteam, das Team in der ersten Saison, wo auch Fehler passieren dürfen. Nur das in Österreich war dann einfach trotzdem einer Fluppe würdig. Ja, und in diesem Sinne, Kapitel vorbei und im nächsten hören wir uns dann zu unserer Analyse zu Großbritannien. Wir kommen in Kapitel 2 und wie angekündigt geht's hier direkt rein in die sportliche Analyse vom Sprintwochenende von Großbritannien 2026. Und ja, sein 9. Rennsieg in der Formel 1, Charles Leclerc, steht an der Spitze nach dem Rennen in Großbritannien. Wer hätte es vorher gedacht? Vermutlich die wenigsten. Auch wir beide nicht, würde ich mal vermuten. Eher den anderen Ferrari-Fahrer, nämlich Lewis Hamilton.
Ne? Aktuell aber, schon, ne? Ja. Aktuell spricht ja die Form eher für ihn.
Aber es war wirklich ein kleines Ausrufezeichen hier von Charles Leclerc, der auch mit einem starken Qualifying und Startplatz 2 gestartet ist. Im Sprint holte er noch Platz 5, während Lewis Hamilton dort den 2. Platz holte, direkt zum Rennen. Und ich hatte gerade eben in der Pause dich nochmal gefragt, was war denn eigentlich los bei Leclerc? War der einfach schnell? Und im Prinzip kann man das so begründen, warum er in Großbritannien gewonnen hat.
Ja, also er hat wirklich einfach seine Probleme, das hatten wir auch schon, ich weiß gar nicht, wo hatten wir das diskutiert, schon in Monaco ja auch mit den Bremsen. Er hat da jetzt eine Lösung für gefunden und er hat auch im Interview, das fand ich ganz interessant, hat er gesagt, als er sich Freitagabend was in den Daten angeguckt hat, hat er gedacht, er hat was gefunden und hat dann, er ist natürlich nicht ins Detail gegangen, ne, weil man will ja dann auch der Konkurrenz irgendwie das nicht verraten oder vielleicht sogar auch seinem Teamkollegen nicht, wer weiß. Er hat dann gesagt, er hat da was gefunden und hat es dann dem Team samstags gesagt und daraufhin haben sie was geändert und das scheint wohl wirklich was gebracht zu haben. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass so, also ja, das klingt für mich wirklich so, als ob er da, Charles Leclerc, den schätze ich auch so ein, dass der wirklich so, jetzt nicht an sich selbst zweifelt, aber schon dann einfach die Gründe dafür unbedingt herausfinden will, warum er jetzt gerade nicht so performt und sowas. Und ich kann mir da schon gut vorstellen, wie er da mit irgendwelchen Daten schaut und was weiß ich, da gibt's ja bei Formel 1 Autos so viel und so genau weiß man das ja als Außenstehender jetzt auch nicht, aber ich glaube mit Deployment und wie man bremst und wann man aus welcher Kurve wie beschleunigt und so, da, die haben ja zu allem Daten. Und ich kann mir das bei ihm so ganz gut vorstellen, wie er so nachts noch im Hotel saß und sich diese Daten anguckt, um irgendwie was zu finden und dann plötzlich irgendwo gesehen hat, ah, das ist aber komisch oder so. Und dann, ja, wird er quasi für seine harte Arbeit auch belohnt, dass er es gefunden hat, dass er da quasi seine Hausaufgaben gemacht hat. Und das schien wohl der Schlüssel dann gewesen zu sein, um diese Pace quasi aus dem Auto rauszuholen, die er dann sowohl im Qualifying als auch im Rennen zeigen konnte.
Ja, deswegen absolut beeindruckend. Und ja, wenn man bei Charles eben guckt, die Rennen vor Großbritannien, da hat er in den letzten 3 Rennen 4 WM-Punkte geholt und jetzt am Wochenende in Großbritannien nimmt er kombiniert aus Sprint und Rennen 29 WM-Punkte mit. Für ihn natürlich sehr wichtig, ist jetzt Vierter im WM-Klassement.
Ja, er war vorher Sechster, glaube ich.
Ja, macht da auch einen kleinen Satz und ja, zumindest die 108 Punkte hat er jetzt, der WM-führende Kimi Antonelli 179. Und ich will nicht direkt die Leclerc-Fans wieder träumen lassen, aber wir wissen aus der Vergangenheit, der Abstand ist nicht viel.
Und das stimmt.
Ich sag mal so, ein wieder erstarkter Leclerc kann Ferrari nur gut tun. Im Hinblick natürlich auch auf die Konstrukteurswertung, aber auch allgemein, wenn beide Fahrer ja, nicht unbedingt in direkte Duelle kommen, aber wenn beide Fahrer um die oberen Plätze kämpfen, Lewis und eben Charles, dann ja, kann das die Ferrari-Fans und uns natürlich auch nur freuen. Und ja, zu Lewis nochmal kurz, 2. im Sprint, starke Leistung, ja, im Rennen 3. Und es hätte eigentlich auch ein Ferrari-Doppelsieg sein können, / müssen. Denn, kam natürlich auch das Pech hinzu. Nach dem Boxenstopp von Lewis war George Russell wenige Meter vor ihm eben draußen. Und dann kann man natürlich sagen, Hamilton auf frischen Reifen, wäre das Safety Car nochmal reingekommen, wäre es ein Vorteil für Lewis gewesen. Wahrscheinlich hätte er dann noch George Russell überholt. Aber dadurch, dass das Safety Car eben durchgefahren ist und es keinen Restart mehr gab, hatte man das Pech und somit Lewis nur auf Platz 3. Was sagst du zu dem Boxenstopp?
Also ich sag dadurch, dass das Auto relativ schnell geborgen war auch, das war glaube ich auch, also an sich in Silverstone, das geht relativ schnell und ich glaube, alle haben erwartet, dass das Safety Car relativ schnell reinkommt und das Safety Car hätte auch reinkommen sollen. Es war tatsächlich einfach ein Fehler in der Software. So, also okay, es hätte tatsächlich noch eine Runde Racing geben sollen. Von daher, also keine Ahnung. Also da man kann natürlich jetzt wieder sagen, oh, die Ferrari-Strategie hat jetzt Lewis den 2. Platz genommen. Aber also ich meine, klar, gut, es geht um Punkte, es geht um WM-Punkte, klar. Aber es ist halt auch, ob du jetzt 2. oder 3. wirst, ist, glaube ich, für den Fahrer jetzt nicht so krass der Unterschied, weil du hast nicht gewonnen und so oder so stehst du auf dem Podium. Ne? Also zumindest so dieser psychologische Unterschied ist da jetzt nicht so groß. Es ging nicht um einen Rennsieg. Und es war auch die richtige Strategie, weil man musste damit rechnen, dass das Safety Car wieder reinkommt. Man hatte dieses Boxenstopp-Fenster. Das heißt, vielleicht, also wenn man diesen Boxenstopp macht, vielleicht kriegt man den Boxenstopp und bleibt vor George. Das ist natürlich dann Win-Win. Da hat man gar nichts verloren. Im schlimmsten Fall macht man den Boxenstopp und ist hinter George, aber mit den besseren Reifen. Das wäre auch ein Slam-Dunk-Überholmanöver gewesen. Also das wäre wirklich, das wäre easy gewesen, sage ich jetzt mal. Also habe ich keinen Zweifel dran, dass Hamilton sofort, ich glaube auch Lando hätte George wahrscheinlich noch gekriegt, weil sie ja sehr viel Probleme mit die Reifen warm kriegen und so weiter. Ja. Also aber dann, dass halt, wie gesagt, dieser Fehler in der Software auftritt und das Rennen nicht nochmal gestartet wird, kann man nicht mitrechnen. Von daher sage ich, die Strategie war gut, den Boxenstopp zu machen, war prinzipiell auch gut. Das Ergebnis ist jetzt blöd, aber würde ich jetzt nicht als Fehler verorten. So.
Nö, sehe ich genauso, weil hätte man beispielsweise den Boxenstopp nicht gemacht und das Safety Car wäre reingekommen, hätte man aufgrund der schlechten Reifen ja auch noch ordentlich Positionen verlieren können.
Genau, ja, eben.
Also von daher war das schon richtig von Ferrari. Und dann eben halt Pech und durch den Fehler, durch den technischen Fehler oder die, ja, dass das Safety Car eben nicht reingekommen ist. Ja. Nochmal doppeltes Pech. Also ja, von daher in dem Fall für Ferrari gar kein Vorwurf und ein, ja, trotzdem absolut gelungenes Wochenende, ne? Muss man einfach so sagen.
Klar, 1 und 3, beide auf dem, ja, Podium, ne? Dann dazu noch im Sprint, Hamilton auch auf der 2. Also doch, für Ferrari schon ein gutes Wochenende. Gibt Hoffnung auch für die nächsten Rennen.
Absolut. Ja, und einer, der auch noch bei der Musik hätte mitspielen können, war, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Team, kommen wir erstmal zu Kimi Antonelli. Der leider dann durch technische Probleme, er ist noch als 15. gewertet worden, hatte noch eine 5-Sekunden-Strafe, war eigentlich auf Punktekurs, aber eben dadurch, dass er die Zeit verliert, ne, und das Safety Car nicht reinkommt, rutscht er dann natürlich ab auf Platz 15. Ne. Allerdings der Grund, warum er überhaupt so weit hinten gefahren ist, war eben ein technischer Defekt, beziehungsweise das war vorne an dem Frontflügel, er war ja sogar zweimal an der Box, ne? Deswegen.
Genau, also weil sie beim ersten Mal nicht wussten, was es war. Mhm. Also die haben dann den Frontflügel getauscht, so einfach aus Sicherheitsgründen, aber an dem Frontflügel war gar nichts. Es war das, im Englischen heißt es Wheel Cover, also diese Radschürzen, keine Ahnung, diese Dinger, die da so innen an der Innenseite von den Rädern sind, und das ist gebrochen, als er über den Curb gefahren ist und wurde dann, also ist dann so wie so aufgeklappt oder zugeklappt, je nachdem jetzt, wie man es sieht. Aber dadurch, normalerweise steht das quasi parallel zum Rad und bietet deshalb, also leitet deshalb so ein bisschen den Wind, die Luft quasi, leitet es da so lang. Aber in dem Moment, in dem es bricht um 90 Grad, steht es dann natürlich genau vor den Lenk, also vor den Achsen quasi, und ja, die Luft fließt dann halt nicht rechts und links dran vorbei, sondern ja, also es ist halt quasi wie ja eine Wand, gegen die Luft halt fließt so, und das führt natürlich dazu, dass du das Auto überhaupt nicht mehr vernünftig lenken kannst. Und er ist sofort in die Box gekommen, als irgendwas nicht okay war, und da wusste Mercedes halt noch nicht, was es war. Dann hat man, ich glaube, man hat Reifen auch gewechselt, man hat den Frontflügel halt getauscht, und als er dann wieder raus ist und es immer noch nicht besser wurde, und dann haben sie wohl irgendwo auf den Bildern, Videoaufnahmen gesehen, dass das Ding gebrochen ist, und haben dann halt gesagt, ja, es ist hier das Wheelcover, komm noch mal rein, wir, blöd gesagt, reißen es einfach ab, ja, mit Gewalt. Und das haben sie dann auch gemacht, und ja, dann ging es halbwegs, aber vorher, weil er halt sein Auto auch nicht mehr ganz unter Kontrolle hatte, hat er sich dann auch noch die Strafe eingehandelt.
Ja.
Ich habe erst gedacht, was für eine Schwachsinnsstrafe, weil er hat ja keine Zeit dadurch gewonnen, ne, so. Das ist so ein bisschen diese Diskussion. Charles Leclerc hatte das ja in Miami, wo auch das Auto beschädigt war. Und dann hat Charles Leclerc aber hier Schikanen gecuttet und so weiter. Und dadurch, ja, also mit dem beschädigten Auto wäre er halt langsam gewesen. Dadurch, dass er die Schikanen cuttet, ist er halt nicht so langsam. Er hat insgesamt zwar trotzdem Zeit verloren, aber er hat halt sein Auto kaputt gemacht, also war er selbst dran schuld. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ah, mein Auto ist kaputt, deswegen fahre ich jetzt nicht mehr die Strecke, sondern kürze ab. So, das geht halt nicht. Und bei Antonelli habe ich es aber eigentlich anders gesehen, weil da, er ist halt immer, weil er nicht richtig einlenken konnte, ist er halt immer rausgekommen, außen an den Kurven. Er hatte jetzt nicht mit Absicht gecuttet. Deswegen habe ich da halt eigentlich gedacht, nee, die Strafe ist Schwachsinn, und da muss Mercedes doch dann irgendwie Einspruch einlegen nach dem Rennen, und vielleicht kriegen sie dann doch noch ein paar Punkte. Und dann habe ich aber, für jeden, der F1-TV hat, sehr zu empfehlen, Julian Palmer macht immer so Analysen nach dem Rennen. Und der hat das dann auch analysiert, weil er auch während dem Rennen gesagt hat, Schwachsinn, Strafe und so weiter. Und dann hat man aber gesehen, dass Kimi Antonelli tatsächlich die gleiche Linie jede Runde immer wieder gefahren ist. Und quasi in Kurven, wo er nicht richtig einlenken konnte, anstatt dass er halt einfach ein bisschen vom Gas geht, um die Kurve zu schaffen, bleibt er auf dem Gas, fährt außen raus, verliert natürlich so nicht wirklich Zeit, fährt dann einfach ein bisschen den größeren Bogen über die Track Limits, anstatt halt einfach ein bisschen langsamer zu werden und auf der Strecke zu bleiben. Und ja, dementsprechend ist es dann ein ganz normaler Track Limit Verstoß. Er hat das ja auch nur bekommen, weil er es wiederholt gemacht hat. Und da muss ich dann halt auch sagen, nur weil das Auto kaputt ist, ist das keine Entschuldigung. Du kannst auf der Strecke bleiben. hast es aber nicht, hast dich entschieden, es nicht zu tun, um schneller zu werden dadurch, und dann ist das halt ein Tracklimit-Verstoß. Und deshalb muss ich dann auch sagen, ist die 5-Sekunden-Strafe leider berechtigt.
So, ja,
auch, das wenn er mir schon sehr leid tat.
Ja, absolut nachvollziehbar. Antonelli, dazu muss ich noch sagen, was ich sehr beeindruckend fand. Ja, so, das waren so die Gene eines kommenden Champions, möglicherweise, als er dennoch die 5 Sekunden rausfahren wollte. Ich glaube, ja, da war es gegenüber Colapinto noch zu dem Zeitpunkt. Ja, und einfach alles versuchen wollte, um noch das Maximum rauszuholen. Sehr, sehr geil, das Ganze. Und ja, wäre kein Safety Car gekommen, wer weiß, vielleicht hätte er es sogar geschafft, ne?
Ich glaube
und
schon, ne?
Dann hätte ich noch mehr den Hut vor ihm gezogen. Also, was die Einstellung von ihm angeht, wirklich Respekt. Da hat er nochmal einen enormen Schritt, glaube ich, schon innerhalb der Saison gemacht. Also wirklich, von daher, trotz 0 Punkten im Rennen, positive Worte auch hier für Kimi Antonelli, ne, der ja auch sonst, ich meine, im Sprint gewonnen, ne? Er hat ja gezeigt, was für ein Speed er hat an diesem Rennwochenende.
Er wäre ja auch um den Sieg mindestens mal mitgefahren.
Auf jeden Fall.
Sah sehr danach aus. Also er war schon sehr Favorit auf den Sieg, als er auf Charles Leclerc aufgeholt hat. Von daher, vom Speed her hat er sich da nichts vorzuwerfen. Es ist halt wirklich einfach ein technischer Defekt am Ende gewesen.
Ja, und dann noch der andere Mercedes, wieder mal George Russell. Ja, und der ist gefühlt wieder so ein kleiner Gewinner. Was die WM-Punkte angeht, wird Zweiter in Großbritannien, hat diesmal wirklich ja, so ein bisschen das Glück mit dem Safety Car, dann das Glück durch die Probleme von Antonelli und holt hier ganz, ganz wichtige Punkte. Ja, Russell jetzt so an diesen beiden Rennwochenenden, die wir hier behandeln in der Folge, so ein bisschen der Glückliche.
Ja, stimmt, ne? Ja. Also in Österreich hatte er so ein bisschen mehr selbst in der Hand, sage ich mal. Jetzt in Silverstone war das wirklich ja, alles irgendwie Auswirkungen auf andere oder äußerliche Auswirkungen, wie das Safety Car, womit er ja nichts zu tun hatte, dann ja auch quasi, dass Max Verstappen ausgeschieden ist, das hat ihm ja auch in die Karten gespielt, dass Antonelli die technischen Probleme hatte, dass dann dieser Softwarefehler war und das Safety Car nicht reinkam. Gut, das Einzige war halt seine Slow Puncture, die er hatte, also er musste ja quasi einmal ungeplant an die Box, weil er einen Platten oder so einen Slow Puncture ist halt, wenn man sieht, dass der Reifen schon ein bisschen Druck verliert, aber er halt noch nicht wirklich platt ist. Und dann kann man natürlich, wenn man dann den Boxenstopp macht, wenn jetzt wirklich nicht der Sensor kaputt ist oder so, sondern Mercedes hat es wohl wirklich gesehen, dann lieber den Boxenstopp machen, bevor man, keine Ahnung, kurz nach der Boxeneinfahrt platzt der Reifen oder ist dann ganz platt und muss eine ganze Runde drehen und dann trotzdem in die Box. Von daher war das dann die richtige Entscheidung. Aber ja, ansonsten hat er sehr viel Glück gehabt. Er hat auch fairerweise nach dem Rennen selbst gesagt, er hat quasi mit der Slow Puncture Pech gehabt, aber mit allem anderen Glück. Und er sagt, wenn das alles nicht gewesen wäre, wäre er vielleicht aufs Podium gefahren, hätte er sich so auf dem 3. Platz gesehen. Und so ist es jetzt halt der 2. Das heißt, er hat dann gemeint, unterm Strich hatte ich mehr Glück als Pech heute und da ist er dankbar für. Realistische Einschätzung von
ihm. Absolut.
Ja, also, dass er da auch nicht irgendwie sagt so, ey, das ist kein Glück so, das ist alles einfach mein Können. Aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, er hatte sehr viel Pech diese Saison. Von daher, finde ich, passt das schon, dass er jetzt auch mal ein bisschen Glück hat.
Deswegen, das stimmt schon, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und kommen wir im Klassement zum nächsten Team mit Mercedes-Motoren, nämlich McLaren. Und ich persönlich, dadurch, dass ich eben so wenig gesehen habe, habe jetzt auch kleine Fragezeichen im Kopf, über den Kopf und denken mir so, wow, Lando Norris, Platz 4 und Platz 3 im Sprint, das ist eigentlich, wenn man McLaren aktuell beobachtet, sind das starke Ergebnisse.
Ja, also für Lando, der auch diese Saison schon genügend Pech hatte mit DNFs, der hatte ein ganz gutes Wochenende, auf jeden Fall. Hatte ja auch sein Lando-Stand, das fand ich auch sehr, sehr cool. Komplette Neongelb, den hat man immer sehr gut gesehen, sehr stark. Vielleicht auch erwähnenswert, dass Silverstone die größte Weekend-Attendance aller Zeiten in der Formel 1 hatte. Also ich glaube 564.000 Leute übers Wochenende. Die Formel 1 zählt ja immer alle 3 Tage, also wenn ich jetzt 3 Tage hingehe, werde ich dann 3-mal damit gezählt. Das heißt, am Rennsonntag, ja, freitags sind nicht so viele Leute da, werden am Rennsonntag auch über 200.000 Leute da gewesen sein, nehme ich an. Das ist schon ordentlich was, finde ich. Das ist schon nicht schlecht. Und ja, aber Lando Norris hatte ein ziemlich gutes Wochenende. Oscar Piastri eher nicht so dafür. Ja,
Platz, muss man also sagen. Platz 11 ist viel zu wenig, auch wenn man dann noch die Ausfälle sieht. Ne?
Ja, er hatte halt in Runde 1 direkt den Frontflügelschaden. Ja, und musste dann in die Box.
Das ist
aber ja, trotzdem hätte ich
Siebter, ja, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei, ne?
Ja, die Pace war, glaube ich, an sich jetzt nicht so unbedingt da bei ihm, also gerade im Vergleich zu Lando, und dann direkt Runde 1, Frontflügelschaden an die Box, langer Boxenstopp, dann hinterherfahren. Ja, das hat er halt einfach das ganze Rennen nicht ganz so wieder aufgeholt. Ist halt irgendwie blöd gelaufen, aber wie gesagt, die Pace war, glaube ich, sowieso nicht da bei ihm, so 100% dieses Wochenende.
Ja. Zum nächsten Team, direkt weiter, Red Bull Racing, und wir reden über Platz 5 von Isaac Hadja. Im Sprint leider keine Punkte geholt mit Platz 9, aber grundsätzlich mit Platz 5 in Großbritannien, ja, ist er jetzt nicht, glaube ich, so unzufrieden.
Nee, das war schon stark, finde ich.
Deswegen, ich finde auch allgemein, hat er ja ein gutes Niveau in der Saison, gerade verglichen mit den Red Bull-Fahrern oder den Teamkollegen von Max zuvor. Und ja, was Max angeht, Ausfall hat mich so ein bisschen an den Ausfall in Australien erinnert, zu Beginn der Saison. Ich weiß nicht, ob es derselbe Defekt war. Da ist er doch in der ersten Kurve mal abgeflogen, in einer Session.
Ah, nee, es war auf jeden Fall der gleiche wie in Österreich.
Mhm. Ah, okay, ja.
Also es ist genau das gleiche Thema. Mhm. Es ist wirklich einfach ein technischer Defekt am Red Bull. Es ist nämlich der Heckflügel, der, wenn man vom Straightler, also vom hier Straight Mode in den Corner Mode wechselt, dass der wohl nicht ganz schließt. Also dass da irgendwas ist, dass man halt hinten einfach nicht genug Grip hat. Also es ist jetzt nicht, dass er gar nicht schließt, das hätte man auf den Wiederholungen gesehen, aber er schließt wohl nicht komplett und dadurch hat man hinten halt so einen Downforce-Verlust und das ist natürlich gerade bei so Highspeed-Kurven, wo man dann halt einlenken muss, schon schwierig und dann kann man das Auto halt nicht fangen und es ist das gleiche wie in Österreich gewesen und ja, es ist nämlich auch ein neuer Heckflügel seit Österreich. Von daher, ja, ist schwierig. Also Max ist da sehr unzufrieden, kann ich auch verstehen. Du bist auf Podiumskurs und wegen sowas scheidest du dann aus.
Funkdurchsage mit zig Sternchen und Zensuren, ne, glaube ich, spricht da wirklich Bände.
Ja, es ist halt auch einfach gefährlich, ne? Also ich meine, klar, da ist viel Kiesbett und an sich Autos, Formel-1-Autos sind halt schon relativ sicher, genauso wie die Strecken. Aber wenn du halt weißt, bei jeder Hochgeschwindigkeitskurve, nachdem du aus dem Straight-Mode kommst, kann das halt passieren, dass hinten dein Flügel einfach nicht richtig zugeht und du gleich abfliegst. Es gibt einem jetzt auch nicht so Sicherheit im Cockpit, finde ich. Und noch dazu kommt, also vielleicht sollte man auch erwähnen, Isaac Hadja hat Max Verstappen im Qualifying auch geschlagen.
Stimmt.
Ich glaube auch in jeder Session tatsächlich, also Q3 sowie Q2 sowie Q1, wenn ich jetzt nicht falsch bin.
Jo, sogar Platz 1 in Q1
von
Isaac Hadja, ja.
Und deswegen, also auf der Garagenseite quasi sehr, sehr gutes Wochenende. Aber auch da mit so einem kleinen Sternchen dran, weil Max auch gesagt hat, und das hat Jordan Palmer auch nach dem Rennen analysiert, der hat dann auch immer diese Daten, wie viel Vollgas die Fahrer zu welchem Zeitpunkt der Runde haben und wie schnell sie wann sind und sowas. Und dann kann man das so übereinander legen. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass das Deployment, also wie der Elektromotor die Power ausspuckt quasi. Das ist ja dann nicht gleich über jeden Teil der Runde, sondern es wird ja wie so programmiert und auf Geraden gibt er dann mehr Power, in Kurven nicht ganz so viel. Am Anfang von der Geraden sehr viel, weil man will ja schnell beschleunigen. Am Ende von der Geraden, wo man jetzt nicht mehr beschleunigt, macht der Elektromotor dann weniger. Und da hat man gesehen, dass der Motor bei Verstappen einfach weniger Deployment hat als der von Hedger. Mhm. Und Max Verstappen hat wohl auch gesagt, vor dem Rennen, lass uns das Auto aus dem Parc Fermé nehmen, lass uns Änderungen machen, weil das geht so nicht. Ich starte von mir aus der Boxengasse. So, und so weit ging das wohl, dass Max Verstappen das gesagt hat, dass er anstatt von 5 lieber aus der Box gestartet wäre, damit man noch was ändern kann daran. Red Bull hat es wohl anders gesehen. Dafür war seine Pace dann im Rennen wieder sehr gut, bis er dann ausgeschieden ist. Aber ja, also da gibt es wohl noch einige Probleme bei Red Bull zu klären. Und das momentan eher auf der Seite von Max Verstappen tatsächlich. Also und seinem Auto.
Ja. Ja, die Top 4 Teams haben wir, ein Team unter den Top 5 haben wir noch, und das sind die Racing Bulls, auch aus dem Red Bull Rennstall. Und ja, Platz 6 Liam Lawson, Platz 7 Arvid Lindblad, beide mal wieder direkt hintereinander auf ähnlichem Niveau. Das zeigt ja eine gewisse Konstanz. Im Sprint gab es noch einen Punkt für Liam Lawson mit Platz 8. Und ja, auch hier muss ich wieder sagen, nur Lob für die Racing Bulls. Die machen wirklich hervorragende Arbeit. Zwei starke Fahrer, die sich einfach bewiesen haben. Gerade auch wieder Liam Lawson, der, glaube ich, die letzten Wochen ziemlich konstant abliefert, was ja auch nicht immer seine Stärke war. Ne, auch da einen kleinen Schritt, glaube ich, gemacht hat in dieser Saison.
Auf jeden Fall, ja.
Und von daher nur Positives für die Racing Bulls von meiner Seite.
Ja, also wirklich. Die sind jetzt, glaube ich, auch auf einen Punkt an Alpine dran, soweit ich weiß. Ne? Und
ich kontrolliere gerade mal. Ja, 59 Punkte Racing Bulls, Alpine 60. Ja, also von daher.
Ja, das wird vielleicht noch so ein spannendes Duell um den Best of the Rest Titel. Wir hatten da ja relativ früh schon gesagt, das sieht gut aus für Alpine, die machen das, aber so schnell kann es dann gehen, weil gerade so in den hinteren Positionen, wenn man da einmal dick punktet, holt man da sehr viel raus. Und also die sind wirklich absolut im Aufwärtstrend. Beide Fahrer liefern ab. In Österreich hatten die ja noch so ein bisschen, ich glaube, da hat Lindblad einmal überholt, obwohl es hieß Hold Position und so, und da gab es so ein bisschen Stress, aber Alan Permain, der Teamchef, hat da wohl mit beiden, der hat auch ein Interview gegeben, da hat er gemeint, das war eine 5-Minuten-Unterhaltung, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht, die beide wissen jetzt, was läuft, so nach dem Motto. Und Jordan Palmer hat auch gemeint, weil er kennt ihn auch noch aus seiner aktiven Karriere, er hat auch gemeint, der weiß schon, wie er sowas rüberbringt als Boss, so, also der scheint da klare Worte gesprochen zu haben, war aber jetzt da auch nicht irgendwie negativ gestimmt, hat halt gemeint, das ist ein Racing Driver, das ist halt so, paar ernste Worte gesprochen, jetzt wissen die, was so die Regeln sind für den Rest der Saison, und ja, es ist wirklich aktuell, wahrscheinlich, also aktuell sind die nach den Top 4 Teams das schnellste Auto, sage ich.
Ja, absolut. In dem Sinne sind wir durch mit Kapitel 2 und den Top 5 und im nächsten Mal wieder, wie gewohnt, die Bottom 6 und unsere Awards.
Hä? Wer ist das denn jetzt? Ja?
Hallo, jetzt wurde ich Merz.
Ach du Scheiße.
Und, wie ist die Stimmung?
Nee, sorry, also da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Ich mache hier gerade Stand jetzt.
Stand jetzt, das WM-Update.
Alles, was ihr zum WM-Tag wissen müsst. Klare Einordnung, starke Geschichten und kompakte Analysen. Täglich aktuell und auf den Punkt.
Mit Malte Asmus und Katharina Immermann. Auf meinsportpodcast.de.
Kapitel 3 der heutigen Folge, und wir gehen wieder direkt rein. Und nach wie vor natürlich in den Punkträngen, aber ungewohnt mit Audi.
Ja.
Und einem starken Platz von Gabriel Bortoleto, der auch ohne die zwei späten Ausfälle beziehungsweise die Sache um Kimi Antonelli auch einen Punkt erfahren hätte, muss man dazu erwähnen. Deswegen starke Leistung für Gabriel Bortoleto, hat an dem Wochenende auch im Qualifying Nico Hülkenberg geschlagen, mit Platz 12 zu Platz 14 Nico Hülkenberg. Und Erstmal positiv für Audi, endlich mal wieder Punkte geholt. Die ersten Punkte seit Australien, also dem ersten Rennen.
Und damit ja auch Saison. Das beste Ergebnis für Audi jetzt in der Formel 1 bisher.
Stimmt.
Weil also sie haben 6 Punkte, davon kamen 4 jetzt in Großbritannien. Dann muss es ja das beste Ergebnis sein.
Stimmt, ja. Ja, von daher auch, vielleicht doch kann man, wenn man es positiv sagt, sagen, ein kleiner Meilenstein in der noch jungen Formel 1 Geschichte von Audi. Dennoch sehe ich das alles gar nicht mal so positiv das Wochenende, weil es mal wieder einen technischen Defekt gab. In dem Fall wieder Nico Hülkenberg mit dem Getriebe. Und ich muss halt leider sagen, so diese technischen Defekte von Audi, wir haben den Motor und alles, die Arbeit von Audi doch oft auch gelobt, ne? Und ihnen auch so ein bisschen Schonfrist gegeben. Aber mir wird das langsam ein bisschen zu viel mit technischen Ausfällen. Ja.
Stimmt schon.
Da muss noch einiges passieren.
Ja, also ich glaube auch, dass es so sehr wie sie wirklich am Anfang der Saison gelobt haben, es ist dann doch irgendwie jedes Wochenende sprechen wir jetzt drüber, so in den letzten Rennen. Und das ist dann doch ein bisschen zu viel, finde ich auch. Vor allem, weil sie ja selbst auch immer, also sie hatten jetzt auch dann, wenn sie ins Ziel gekommen sind, die letzten Wochen auch irgendwie immer Pech, dass sie so 11, 12 und so immer so gerade außerhalb der Punkte waren. Aber dann, gerade wenn es jetzt hier wie in Großbritannien, man hat spät noch das mit Antonelli, Verstappen scheidet aus, so, das sind nochmal 2 Plätze, die einem dann geschenkt werden so. Und dann wäre es halt schon auch wichtig gewesen, wenn Nico Hülkenberg da irgendwie in der Position ist, davon zu profitieren. Und das ist bei Audi ja auch nicht unrealistisch, ne? Also, wenn ich mir jetzt angucke, ne, Bortoleto auf 8, die Alpine auf 9 und 10.
Ja. Bortoleto beide bei Alpine geschlagen, ne? Also so gesehen ist das schon gut gewesen von Bortoleto. Aber ja, das technische Versagen mal wieder bei Audi macht das Ganze so ein bisschen kaputt, ne? Und was ich sagen muss, ist, zumindest ist es mir die letzten Tage, habe ich das oft gelesen in irgendwelchen News, vielleicht ist es auch wieder nur ein Gerücht, was jeder abschreibt. Aber Nico Hülkenberg steht ja aktuell ziemlich zur Debatte und dass man sich da wohl auch wieder nach einem neuen Fahrer umsieht und alles. Wenn ich aber mir jetzt so die Saison angucke, gerade von Hülkenberg, was kann der Mann dafür, dass er noch keinen WM-Punkt hat?
Ja.
Also der hatte ja so viel Pech.
Ja, das
zum
stimmt.
Teil, also auch Monaco, ne, wo er ja eigentlich Punkte hatte, dann die Strafe bekommen, die ja auch sehr diskutabel war zumindest, ne? Und also von daher Hülkenberg absolut vom Pech verfolgt und keinesfalls eine schlechte Saison von ihm, ne? Also von daher, wenn es denn wirklich Diskussionen geben sollte um seine Position, kann ich sie nicht wirklich nachvollziehen. Weil die technischen Ausfälle hat ja vermutlich auch ein anderer Fahrer, höchstens aus Kostengründen, dass ein Hülkenberg vielleicht zu teuer ist, wäre es nachvollziehbar. Aber für mich ist das einfach viel zu früh, da irgendwelche Gerüchte zu streuen. Aber die City Season kommt ja auch irgendwann. Von daher muss man sich ja auch vorbereiten, gerade in der Presse. Na, du weißt, wie es ist.
Ja, das ist in der Formel 1 lässt sich das nicht vermeiden, ne? Also, ich bin da auch bei dir. Aufgrund von sportlichen Leistungen würde ich da jetzt auch keinen Grund sehen, sich nach einem anderen Fahrer umgucken zu müssen. Ich kann es aus dem Gesichtspunkt verstehen. Klar, Hülkenberg ist jetzt nicht der Jüngste. Und wenn du jetzt einen jungen Fahrer hast, der ungefähr die gleiche Leistung bringt, der vielleicht auch dann ein bisschen weniger Geld nimmt, dann macht das vielleicht auch schon Sinn, gerade auch langfristig. Das kann ich wiederum verstehen, klar. Also ich glaube, wir brauchen uns auch keine Illusionen machen, dass Nico Hülkenberg jetzt noch seine ganze Karriere vor sich hat, ne? Also von daher, der ist ja auch schon lange dabei.
Ich sehe ihn 2030 im Alpine mit Fernando Alonso.
Ja, das wäre was, ja. Aber ich glaube, aufgrund von sportlichen Leistungen muss man da nicht unbedingt sich um einen anderen Fahrer bemühen.
Ja. Aber schauen wir mal, was passiert bei den ganzen Gerüchten. Und nächste Team, wir haben sie ganz kurz eben erwähnt, Doppelpunkte für Alpine, die haben abgestaubt am Ende. Und hier Colapinto mal wieder vor Gasly. Auch Colapinto wieder, kleiner Achtungserfolg, vor Gasly gelandet. sehr, sehr wichtig für ihn, gerade wenn man sieht, dass Franco Colapinto von Platz 19 gestartet ist, hat er doch einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht. Und von daher für Alpine hier auch wieder wichtige Punkte, die auf die Saison gesehen an jedem Wochenende, Rennwochenende gepunktet haben, außer in Österreich. Von daher ist wieder ein kleiner Schritt nach vorne, wenn man es mit dem letzten Rennwochenende vergleicht. Und ja, dennoch aktuell unter dem Niveau der Racing Bulls. Ja, von daher wird es auch spannend zu sehen sein, wo sich Alpine dann die nächsten Monate noch hin entwickelt.
Ja, genau. Also das ist wirklich so das Ding, ne? Also solange Racing Bulls halt mehr punktet, glaube ich, kann man sich da auch gar nicht so drüber freuen, dass beide Fahrer die Punkte gekommen sind. Aber mal schauen, wie es jetzt in Spa aussieht. Und dann haben wir noch Ungarn, danach ist Sommerpause erstmal und da wird sich bestimmt bei einigen Teams auch noch was tun. Aber ja, also es sieht danach aus, als ob die Racing Bulls in Alpine so den Mittelfeldkampf austragen werden. Und ja, ich glaube, das wird noch spannend jetzt in der zweiten Saisonhälfte oder jetzt noch im Rest der ersten Hälfte, sagen wir mal.
Ja. Dann nächstes Team, Platz 12 und 13, Haas. Kann ich persönlich gar nichts zu sagen an dem Rennwochenende.
Ja, war nicht sonderlich auffällig, ne? Mhm. Was auffällig ist, jetzt vielleicht nicht zu diesem Rennwochenende, aber vielleicht so insgesamt, weil da wurde auch so ein bisschen während der Übertragung drüber geredet, ich weiß gar nicht, vielleicht auch während dem Qualifying, dass Olli Bearman doch schon Ocon ganz schön abzieht diese Saison, ne? Ja. Also da schlägt das Pendel schon sehr stark in eine Richtung und gerade wenn das dann der vermeintlich unerfahrene junge Fahrer ist, der doch so viel mehr Leistung aus dem Auto rausholt als der erfahrene, dann ist das halt immer so dieses doppelte Ding, ne? Du bist schneller, besser aktuell und du bist auch noch jünger und unerfahrener eigentlich. Das wirft dann immer ein ganz schlechtes Bild auf den anderen Fahrer und das sind dann meistens auch so die Situationen, in denen Teams sich dann umgucken. Und ja, also es ist so ein bisschen, wenn ich jetzt auch auf die WM-Punkte schaue, Olli Bearman ist 12. in der Wertung mit 18 Punkten, Esteban Ocon ist 17. mit 3 Punkten.
Ja, das ist schon eine eindeutige Sprache.
Ja, und ja, auch so vom Gefühl her, sage ich jetzt mal, so wie sich's immer anfühlt bei den Rennwochenenden, ist Olli Bearman schon auch eigentlich immer der da eher bei der Musik ist. Also die Punkte kommen ja auch nicht von ungefähr. Und hat da eigentlich auch immer die Nase vorn, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt hier am Ende Platz 14 und Platz 16, das war im Sprint, jetzt hatte ich das Falsche offen. Was hatten wir im Rennen?
12, 13, ja.
Ah, okay, ja. Aber also es ist dann klar, es ist am Ende nicht so viel manchmal, aber wenn es halt beständig so ist, ja, dann ist das schon eine Tendenz. Und bin ich mal gespannt, ob Haas sich da umguckt nach einem anderen Fahrer. Ich meine, Esteban Ocon ist jetzt auch nicht furchtbar schlecht, ne? Aber ja, wer weiß, was sich da tut, ne?
Möglicherweise auch ein Thema, das stimmt.
Ja, ja, im Hinblick auf die Silly Season. Und da sind wir auch bei unserem nächsten Team dauerhaft in der Diskussion.
Glückwunsch, volle Renndistanz.
Stimmt.
Cadillac. Sergio Perez Platz 14, Valtteri Bottas Platz 16. Ja, ich würde sagen, ein erfolgreiches Rennwochenende. muss man so sagen. Also
ja,
wenn ich hier sehe, man hat einen Mercedes hinter sich gelassen, man hat Williams hinter sich gelassen, man hat beide Aston Martin hinter sich gelassen,
man hat Max Verstappen geschlagen. Ja, gut, okay, wenn man es natürlich so ausdrückt. Ja,
also von daher.
Und noch dazu hatten sie eine schöne Lackierung, fand ich. Also die hatten ja die...
Oh, muss ich mir nochmal genauer angucken.
Zum 4. Juli, also ist ja der Unabhängigkeitstag der USA, 250 Jahre alt geworden, das Land. Und dazu hatten sie eine Special Livery, die so an die US-Flagge angelehnt war. Die, also... fand ich schon, also McLaren hatte ja auch eine Special Livery, die Hatte zwar viel Historie und so, fand ich, sah aber jetzt irgendwie nicht so geil aus, muss ich da ehrlich sagen. Und die Cadillac-Lackierung, muss ich schon sagen, die sah sehr cool aus. Also kann man jetzt natürlich von den USA aktuell halten, was man will, aber jetzt so rein vom Optischen und wie das gemacht war, fand ich, sah sehr stark aus, die Autos, war sehr cool.
Ich schaue es mir gerade mal an und muss sagen, wirklich schönes Ding.
Ja, ne? Also gefällt mir auch schön designt, so mit diesen Übergängen und so. Sehr stark, also fand ich sehr schön.
Gefällt mir ja sogar besser als die originale Livery.
Ja, ne? Es hat so ein bisschen Farbe mal reingebracht bei Cadillac. Und sie vermarkten sich ja auch so als das amerikanische Team und so. Mhm. Von daher, ja, also sollten sie vielleicht einfach, gut, jetzt hat sie es angeboten, 4. Juli, aber könnt ihr auch bei den US-Rennen einfach, ich meine, wir haben ja jetzt 3 im Rennkalender, einfach bei jedem US-Rennen im US-Design fahren.
Cool.
Wäre doch was.
Das würde mir auch gefallen. Und ich glaube, Richtung Merchandising könnte man da auch noch einiges machen. Da könnte man sich auch mal so eine Kappe von holen oder so, wer weiß.
Ja.
Wäre sicherlich eine ganz schöne Geschichte. Und Cadillac natürlich auch noch das beobachtete Duell der beiden Fahrer, zumindest im Qualifying, konnte Valtteri Bottas Sergio Perez schlagen. Vielleicht noch ein bisschen zur Erwähnung.
Ja.
Muss mal gerade gucken, wie der Zeitunterschied der beiden hier war. Oh, rund 7/10, immerhin.
Ja, das ist schon ein bisschen was.
Ja. Ja, schauen wir mal weiter im Klassement und landen hier bei Williams, wo ich hier nun Carlos Sainz auf Platz 17 sehe, mit einer Strafrunde.
Ja, auch sehr, sehr ungewöhnlich.
Weil er sich unberechtigt irgendwie zurückgerundet hat. War das über die Box oder wie hat er sich da zurückgerundet? Bei irgendeinem Safety Car?
Ja, er ist am Ende, obwohl er es nicht durfte, denn wie wir es spätestens seit Abu Dhabi 2021 wissen, müssen nicht alle überrundeten Fahrzeuge am Safety Car vorbei, sondern die Rennleitung kann auch sagen, nur bestimmte Fahrer dürfen sich entrunden sozusagen. Und wenn man genau geschaut hat, hat man das auch oben am Bildschirm quasi gesehen. Da wurden dann die Nummern aufgelistet von den Fahrern, die sich zurückrunden, also die an dem Safety Car vorbei dürfen und dann quasi eine Runde fahren und wieder hinten ans Feld dran. Und da war Carlos Sainz Nummer nicht dabei. Er ist da aber einfach mitgezogen. Und deswegen hat er dann natürlich die Runde, die er da gut gemacht hat, wieder als Strafe bekommen. Von daher deshalb auch diese komische Strafe mit plus eine Runde. Da er aber trotzdem noch vor den Aston Martins war, die zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, 2 Runden zurücklagen, sich eine Runde zurück entrunden durften quasi, aber dann hinter Carlos Sainz waren, ist er trotz der Strafrunde dann immer noch vor den Aston Martins. Deswegen haben die alle plus eine Runde, aber er ist quasi vorne. Und das war auch so ein bisschen, also nicht jetzt die Carlos Sainz-Aktion, aber das war auch so ein bisschen der Softwarefehler sozusagen vom Safety Car. Das Ding war nämlich, dass die, also wie ich es verstanden habe, das wurde auch, ich glaube auch in dieser Show von Julian Palmer am Ende dann aufgedröselt nach dem Rennen ein bisschen. So wie ich es verstanden habe, war es wohl so, dass die Nachricht, dass die Autos sich am Safety Car vorbei dürfen und quasi wieder aufschließen, dann hinten aufs Feld dürfen. Die Nachricht kam wohl irgendwie kurz nachdem das Safety Car über die Start- und Ziellinie gefahren ist. Und die Rennleitung wollte das eigentlich schon vorher machen, weil laut Regeln macht man das und dann braucht man eine Runde, bis die wieder hinten dran sind und dann kann man das Rennen freigeben. Weil aber die Nachricht irgendwie ein paar Sekunden zu spät durch diesen Softwarefehler kam, war das dann schon in der neuen Runde und dadurch brauchte man für dieses Prozedere dann eine Runde länger und durfte das Rennen dann nicht noch für eine Runde freigeben. Und das war jetzt so grob gesagt dann das Problem. Ja, okay. Und deswegen gab es dann keine Rennrunde am Ende, obwohl es so vorgesehen war, dass wir noch eine Runde Rennen bekommen. Aber das vielleicht einmal zu dieser Verwirrung da.
Sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, und wenn ich jetzt in den anderen Williams mir anschaue, Alex Albon hat es ja auch in der Garage abgestellt, einfach musste, das Auto, oder?
Ja, musste es abstellen in Runde 43. Ja, auch Albon wirklich komplett vom Pech verfolgt.
Stimmt,
die letzten Wochen. Also da läuft ja wirklich gar nichts zusammen. bei Williams, ne? Ja. Nicht unbedingt bei Alex Albon. Ja, von daher sehr, sehr bitter das Ganze. Schauen wir noch weiter im Klassement. Wir haben noch die beiden Aston Martin. Glückwunsch an Lance Stroll. Mal wieder Alonso geschlagen im Qualifying mit Platz 21. Denke, das ist eine Erwähnung wert. Ich finde überhaupt, wenn ich den Vergleich ziehe zwischen Lance und Alonso, ist das die stärkste Saison von Lance im Vergleich zum Teamkollegen.
Okay, gut. gut, also, wenn man das jetzt so...
Natürlich die reinen Ergebnisse anguckt. Und der ist nur ein Punkt in der Fahrer.
Ja, gut. Ja, okay. So, also ja, so gesehen...
man könnte jetzt, Rennen war ja das noch nie. Also ich bitte ja. nicht. Das ist
gut, man könnte jetzt aber auch wieder... andersrum könnte man jetzt auch wieder sagen, dass Alonso ein unendliches Vielfaches der Punkte von Lance Stroll hat.
Da ist auch was dran, ja.
Also man könnte es auch so auslegen, wenn wir jetzt schon damit anfangen wollen. Mhm. Ja, bei Aston Martin, da geht irgendwie gar nichts. Ne?
Lance, muss man auch nochmal erwähnen, wegen Track Limits 15 Sekunden insgesamt
also
in Strafe.
Das ist unfassbar.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Das hat er dieses Jahr aber auch schon, ne? Also er ist schon Track Limits dieses Jahr schon sehr krass unterwegs, finde ich. Aber 15 Sekunden jetzt finde ich auch schon hart.
Ach ja. Wenn er so viel abkürzt, wundert ich es mich fast, dass er in Monaco keine Strafe bekommen hat bei der Boxendurchfahrt. Ne? Also da wäre die ja absolut berechtigt gewesen, so wie Lance teilweise fährt. Aber gut. In dem Sinne sind wir durch mit der sportlichen Analyse, gehen rein in unsere Awards und ja, direkt rein in den Platin Award und ja, für mich Charles Leclerc.
Ja, schließe ich mich an. Eindeutig. Auch er hat quasi wieder zu seiner Form zurückgefunden. Ja. Hat mir auch so bei seinem Teamradio am Ende des Rennens gehört, wie viel ihm das bedeutet hat. Und da hat er ja hier dieses Meme zitiert. Kriegst noch zusammen irgendwie tough times don't last, tough people last oder so. Und dann dieses keine Ahnung, was er da noch. aber ja, also deswegen auf jeden Fall starke Sache. Und ich bin gespannt, wenn er jetzt so seine Probleme in den Griff bekommen hat, wie das dann in Spa und in Ungarn aussieht. Ungarn sollte dem Ferrari liegen. Ist eine Strecke mit wenig Topspeed und vielen Kurven, vielen langsamen Kurven auch. Eigentlich der Vorteil bei Ferrari da. Ja, ich bin gespannt, was vor der Sommerpause für ihn noch drin ist.
Ja, freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und ja, die Fluppe des Rennwochenendes. Wenn ich mir das so anschaue, muss ich ganz kurz überlegen. Vielleicht hast du ja schon eine Idee.
Ja, ich bin auch so ein bisschen am Überlegen. Ich würde vielleicht den Red Bull von Max Verstappen oder die Updates, was auch immer, wie gesagt, was da jetzt genau das Ding ist.
Den
weil
neuen
jetzt,
Heckflügel.
Genau, ja, also einfach, ja, also zumindest bei seinem Auto scheint es da ja doch einige Probleme zu geben über das Deployment bis hin zu dem Heckflügel, der wohl nicht vernünftig schließt und dann dazu führt, dass er in den schnellen Kurven mal random abfliegen kann. Deswegen würde ich da quasi Red Bull oder genauer gesagt dann halt den Red Bull von Max wirklich als meine Fluppe nehmen. Auch einfach, weil ich jetzt sonst nicht wüsste.
Finde ich, passt auch sehr gut, weil wir eine Doppelfolge hatten, wo da ja sogar beide Male mitentscheidend war.
Genau,
Negativen
ja.
für Max. Von daher schließe ich mich an. Doppelfluppe für den Red Bull oder den Heckflügel von Max Verstappen oder die Entwicklung in Anführungszeichen des Heckflügels von Max Verstappen. Von daher finde ich eine smarte Wahl. Gefällt mir sehr gut. Von daher hört sich das doch ganz gut an. Und in dem Sinne sind wir auch schon durch. Eine kleine, ich würde fast sagen, Scherzfrage habe ich noch an dich.
Oha.
Hast du dir denn schon den neuen Download-Content von F1 25 für die aktuelle Saison geholt?
Nee, tatsächlich nicht. Leider bei mir auch umzugsbedingt. Mein Race-Setup hatte jetzt nicht so die allerhöchste Priorität, irgendwie in die neue Wohnung zu kommen und da aufgebaut zu werden. Aber ich habe jetzt mittlerweile, ich habe tatsächlich seit letztem Wochenende alles hier. Und wenn ich mal Zeit finde, baue ich es vielleicht auf. Aber ich habe halt noch keinen Fernseher hier. Also ist alles noch ein bisschen, passiert so Stück für Stück. Deswegen komme ich gerade nicht so wirklich zum Zocken. Aber hast du ihn dir denn geholt?
Nee, auch nicht. Auch nicht.
Ja, es ist so ein bisschen...
Zwischendurch hat es mal gekitzelt, aber dadurch, dass ich jetzt ja auch im Urlaub war und ja, dann hast du natürlich auch gar nicht zu Hause, ne? Kannst also gar nicht zocken.
Ja.
Und ja, jetzt wie das Wetter aktuell ist, auch nicht so die Laune, wo die Hitze in der Wohnung steht, ohne Klimaanlage. Und dann läuft noch der Racing Seat, der ja auch ordentlich Hitze abgibt.
Das stimmt, ja. Und dann schwitzt man da sich immer, immer so voll in dem Stuhl quasi.
Ist das nicht ganz so angenehm? Fühle ich mich ja fast so wie die Bremsen vom Cadillac in Österreich.
Genau.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. In anderthalb Wochen geht's ja schon wieder weiter. Euer Manu.
Und euer Marc.